Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock. Episode 51, das Handbuch von Epiktet mit Tino Deckert. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Heute sind wir wieder zu mehreren da. Wir sind nämlich
Anne,
Alex und wir dürfen heute Tino Deckert begrüßen. Hallo Tino.
Hallo.
Ja, toll, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist ja dem einen oder anderen aus der stoischen Community, glaube ich, doch sehr bekannt mittlerweile, ne? Durch deine sehr, sehr tolle Arbeit an Epiktet, dass du nämlich eine deutsche Gesamtausgabe wieder herausgegeben hast, die schmerzlich vermisst wurde lange, lange Zeit. Und dann auch noch den Musulnus Rufus dazu gepackt hast. Also von daher können wir da schon mal Danke sagen, weil wir arbeiten ja ständig mit solchen Sachen von dir. Und ganz toll, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir haben heute uns ja ein besonderes Thema rausgesucht, nämlich das Handbuch. Und da kannst du ja vielleicht auch nochmal erzählen, wie du dazu gekommen bist. Also warum machst du eigentlich sowas? Weil eigentlich machst du in deinem Leben ja andere Dinge, ne? Und dann können wir mal gucken, was denn dein besonderer Blick aufs Handbuch ist vielleicht.
Genau, richtig. In meinem eigentlichen Leben bin ich verheirateter Familienvater aus dem wunderschönen Mainz und beruflich bin ich im Bereich erneuerbare Energien tätig und kümmere mich dort vor allem um Wind- und Solaranlagen. Und das Interesse für den Stoizismus oder weiter gefasst für die antike Philosophie habe ich aus meinem Studium. Damals klassisch studiert, sage ich immer, BWL und Philosophie, so wie sich das gehört. Das eine für das Herz, das andere für den Geldbeutel. Und das ging auch soweit ganz gut auf. Von daher, genau, bin ich seit einigen Jahren, habe ich mich wieder intensiver mit dem Stoizismus beschäftigt. Und wie du es dankenswerterweise gesagt hast, Alex, hatte ich mich vor allem mit Epiktet und Musonius Rufus viel beschäftigt und hatte jetzt die Gelegenheit, weil ich aktuell ein kleines Seminar plane hier in Mainz, mich wieder intensiver mit dem Handbuch von Epiktet beschäftigt und habe dies kombiniert, ja, ich sag mal so, mit einer Erfahrung, die vielleicht im ersten Schritt nicht ideal klingt, nämlich ich habe festgestellt, dass das Handbuch gar kein so ideales Buchgeschenk ist für jemanden, der vielleicht mal was vom Stoizismus gehört hat, aber vielleicht noch gar nichts davon gelesen hat. Und das ist mir in den letzten Jahren, speziell vor meiner eigenen Ausgabe, zwei, dreimal passiert, dass danach, sagen wir mal, der stoische Dialog doch gar nicht so flüssig war, wie ich es gehofft hatte. Und da habe ich jetzt die letzten Wochen und Monate mich intensiver damit beschäftigt und mal ein bisschen darüber nachgedacht, woran das vielleicht liegen könnte.
Ja, super spannend. Ich habe das auch schon öfter erlebt, dass Leute zuerst mit dem Handbuch einsteigen. Das liegt wahrscheinlich auch einfach an seiner Kürze, nicht wahr? Also wie viele Seiten haben wir beim Handbuch im Vergleich zu zum Beispiel den Lehrgesprächen? Ich glaube.
Genau, also in meiner Ausgabe macht das Handbuch gerade mal ungefähr 20 Seiten aus, gegenüber ungefähr 300 Seiten der Gespräche. Und wenn man sich, sagen wir mal, im Reklam ist es auch nur ein paar Seiten mehr, weil es natürlich ein kleineres Buch ist, ja. Also, wunderschön handlich als Geschenk und auch zum Lesen, wie du sagst, man kann es immer dabei haben, aber genau, manchmal können wir ja später noch auf die Gründe eingehen, warum es vielleicht nicht der ideale Einstieg ist. Aber trotzdem lesenswert, keine Frage. Das ist keine Warnung, wir wollen niemanden davon abhalten, das Handbuch zu lesen, geben aber vielleicht den einen oder anderen Tipp, wie man sich dem besser nähern könnte oder wie der Einstieg vielleicht zusammen mit diesem Podcast besser funktionieren könnte.
Ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir zum Schluss dann auch nochmal eine Empfehlung aussprechen, was man denn dann verschenken kann, wenn man Leute an den Stoizismus heranführen will.
Genau.
Ja. Tino, magst du vielleicht für, einfach um eine Übersicht am Anfang zu geben, nochmal ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte vom Handbuch erzählen? Das ist vielleicht nicht jetzt jedem so bewusst. Wie kam es denn zu dem Handbuch? Wer hat es verfasst? Was ist denn da für eine Essenz vom Stoizismus vorhanden?
Genau, gerne. Also das Handbuch selbst ist, wie auch die Lehrgespräche oder auch Diatriben genannt von Epiktet selbst gar nicht verfasst worden, sondern von einem seiner Schüler, nämlich Arian, der später auch im Römischen Reich Politiker war, Prokonsul und auch eine Geschichte über Alexander den Großen geschrieben hat. Also ein sehr gelehriger und lernwilliger Schüler. Und der hat eben neben den Gesprächen, man geht davon aus, dass es ursprünglich 8 Bücher waren, von denen wir heute noch 4 Bücher uns erhalten geblieben sind, aus diesen Gesprächen hat er wohl für sich selber auch als auch zur Veröffentlichung, sagen wir mal, heute würde man sagen, ein Best-of gemacht. Ja, also er hat versucht, wirklich den, wie du es gesagt hast, die Essenz der stoischen Philosophie seines Lehrers Epiktet zusammenzufassen. Und das Ganze hat er in 53 Kapitel unterteilt. Ob er es selber unterteilt hat oder ob das dann spätere Herausgeber gemacht haben, lassen wir mal dahingestellt sein. Aber so im Großen und Ganzen dieser Kern, so wie er sich die Zusammenstellung gedacht hat, hat die 2000 Jahre wirklich in der Art und Weise überdauert. Und das Handbuch ist auch deswegen, sagen wir mal, einer der ersten Zugänge zur stoischen Philosophie oder im Speziellen von Epiktet, einfach weil es seit der Antike überliefert ist, sehr beliebt war, teilweise auch christlich adaptiert wurde, weil eben es ja eine gewisse Nähe zum Frühchristentum durchaus gibt. Die Mönche haben sich der einen oder anderen Tricks bewandt und natürlich die antiken Beispiele oder Namen einfach ergänzt durch beispielsweise Heilige, um es ein bisschen zu adaptieren. Und manche Sachen, die eben nicht mit dem Christentum vereinbar sind, hat man dann geflissentlich weggelassen. So oder so, es hat dazu geholfen, dass das Handbuch sehr, sehr populär geworden ist und es auch bis heute ist. Genau. Und wenn wir mal ganz grob, jetzt ohne jetzt in die Tiefe gehen zu wollen, habe ich mir mal angeschaut, wie sich denn diese, ja, was für Themen finden wir denn im Handbuch? Also, wie gesagt, aus den 53 Kapiteln oder Abschnitten, ich habe mal ungefähr 100 Themen rausgefiltert. Keine Angst, die werde ich jetzt nicht alle vorlesen, sondern habe das mal in 3 größere Bereiche, die auch ungefähr jeweils so ein Viertel bis ein Drittel ausmachen, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und der größte Anteil ist, das wird jetzt auch eure Hörer nicht wirklich verwundern, ist einfach das Thema Tugend. Ja, wobei, Fun Fact am Rande, das griechische Wort für Tugend, nämlich Arete, kommt im Handbuch selbst gar nicht vor. Das heißt, dass Epiktet immer sehr, und ich glaube, deswegen ist er ja auch so beliebt, gelesen zu werden, immer relativ konkret unterwegs und spricht nicht über Tugend im Allgemeinen, sondern spricht gerne konkret über bei ihm die Selbstbeherrschung, die Duldsamkeit, auch das Thema Gelassenheit und Milde gegenüber anderen. Also er macht es ja immer an sehr vielen Beispielen deutlich, in denen er sagt, also ich einfach mal um ein Zitat, Kapitel 10 anzubringen, bei allem, was dir widerfährt, denke daran, in dich zu gehen und zu untersuchen, welche Kraft du dem gegenüber hast. Siehst du ein schönes Mädchen, so wirst du Selbstbeherrschung in dir finden. Mutet man dir schwere Arbeit zu, Beharrlichkeit und wenn man dich tadelt, gleichend. Ja, also dass er direkt sagt, in dem Fall, die Tugend äußert sich ganz konkret in diesen 3 Situationen, in diesen 3 Ausprägungen. So, das ist der erste Teil. Hier drunter würde ich auch, nur um es genannt zu haben, auch das Thema der Rollenethik findet sich auch im Bereich der Tugend. Ja, darüber hattet ihr im Podcast ja auch schon mal gesprochen. Und auch das Thema der angemessenen Handlung, des Katekon. Also all das, sagen wir mal, grenze ich so ein bisschen unter dem Thema Tugend ab. Der zweite große Bereich, da fasse ich zusammen, was für Epiktet auch ganz wichtig ist. Ich nenne es mal Philosophie als Lebensform. Und darunter begreife ich auch das Thema Übungen und ethischer Fortschritt. Wir werden später noch, wenn wir dazu kommen, nochmal auf zum Beispiel die Vorbildfunktion, die ein stoischer Lehrer oder ein stoischer Philosoph oder auch eben Sokrates einnimmt innerhalb des Stoizismus. Sozusagen die stoische Frage würde lauten, ja, what would Socrates do? Also ja, was wäre jetzt in der Situation angemessen? Wie würde Sokrates handeln? Woran können wir uns ein Beispiel nehmen und das gleichzeitig wieder als eine Art Übung sich selbst gegenüber zu vergegenwärtigen? Denn man darf ja nicht vergessen, es gibt ja einen Grund, warum das Handbuch, ja, auf Griechisch Enchiridion, warum es ja so kurz ist. Es geht ja genau gerade darum, dass eben diese stoische Essenz verinnerlicht werden kann. Und das ist natürlich einfacher, je kompakter das ist. Und gleichzeitig muss man aber natürlich auch sagen, und Alex, da verweise ich auf eine Folge von dir. Du hast so schön genannt, das Konzept einer Lebensphilosophie, das Memorieren von Kernsätzen muss ja in die Reflexion einer lebensphilosophischen Praxis eingebettet sein. Also sagen wir mal, das Memorieren an sich hat noch nicht diesen Wert, sondern erst, wenn wir es anwenden können und wenn wir auch Situationen aus dem Leben wieder auf das anwenden können, was wir, sagen wir mal, als stoische Maxim versuchen zu verinnerlichen. Also das ist der zweite große Thema. Und das dritte ist, sagen wir mal so, die restliche Gemengelage natürlich die klassischen Themen, gerade bei Epiktet, also das Thema Freiheit, stoische Dichotomie, natürlich das gute Leben an sich und auch letztlich, was ein Teil des guten Lebens ist, alles rund um das Thema Gott und Kosmos. Ja, also da finden wir dann, du hattest ja auch mal eine eigene Podcast-Folge darüber gemacht, das Handbuch beginnt, genauso wie die Gespräche, ja eben gerade mit dem Thema der stoischen Dichotomie. Was liegt in meiner Macht oder in meiner Kontrolle und was nicht? Und sich das immer zu vergegenwärtigen, auch das ist natürlich im Handbuch ein präsentes Thema, weil er das immer wieder einstreut, sagt, wenn du diese Situation hast, da gibt es ein schönes Beispiel, ich glaube im vierten Kapitel, wenn du baden gehen willst, ja, dann denk immer daran, wenn du baden gehen willst, dann tu das, damit dein freier Wille sich naturgemäß verhalten kann. Und überleg dir immer, es liegt nicht in deiner Macht, dass du, wie sagt das, mit Wasser bespritzt wirst, gegebenenfalls geschubst und bestohlen wirst. Das gehört alles zum Badengehen dazu. Liegt aber nicht in deiner Macht. Und wenn du aber baden gehen willst, dann versuch dies quasi mit Gleichmut zu ertragen und damit umzugehen und als eine Art Lernprozess zu sehen. Genau. Und das sind, sagen wir mal, jetzt so ganz grob gefasst in ein paar Ausführungen rund um das Thema, welche Themen sich im Handbuch finden. Und das ist wenig überraschend. Deswegen hat es Ariane ja so konzipiert. In dem Sinne ist es eine Zusammenfassung aus den Gesprächen. Ja, also ungefähr die Hälfte findet sich direkt wörtlich oder übertragen in den Gesprächen wieder. Und die andere Hälfte stand wahrscheinlich in den verloren gegangenen anderen Hälfte der Gespräche. Von daher ist die Zusammenstellung schon sehr repräsentativ für die Philosophie Epiktets. Genau.
Also wenn man das zusammenfasst, wäre das jetzt einmal eben tugendhaftes Handeln. Habe ich verstanden, ne? Der erste Block. Das zweite, so ein bisschen Übungen, wie man da rankommen kann. Und das dritte, im Prinzip eigentlich so die menschliche Position, ne, mit der inneren Freiheit und der Verbindung zum Kosmos und ähnlichen Dingen.
Ja, ja? Genau, richtig.
Die drei Blöcke, okay. Das ist ja ganz interessant, wenn man das jetzt mal neben diese Dreiteilung legt, die wir sonst so kennen, mit Logik und Physik und Ethik. Dann ist das ja nicht so ganz abgebildet alles, ne? Da gibt es so einen Schwerpunkt auf der Ethik und ein bisschen Physik, oder?
Das ist richtig, genau. Da muss man ganz klar sagen, das Handbuch hat einen ganz klaren Fokus innerhalb, also für die Ethik, wie es die Gespräche auch haben. Also man geht im Allgemeinen davon aus, dass oder das ist eine Thema, das kann nicht geklärt werden, ob Arian wirklich im Inner Circle des Schülerkreises war und auch diejenigen, nennen wir es mal, Vorlesungen oder stoischen Übungen beigewohnt hat, die auch damals bereits daraus bestanden, stoische Klassiker zu lesen, auszulegen und auch die logischen Werke, die ja von Zenon oder Kleanthes geschrieben worden, zu diskutieren und entsprechend auch logische Probleme oder auch im weitesten Sinne die physikalischen Themen zu besprechen. Oder vielleicht hat er das auch gehört, aber es hat sich für ihn nicht aufzeichnungswürdig angefühlt. Das wissen wir alles nicht. Darüber können wir nur mutmaßen. Das hilft uns an der Stelle nicht weiter. Und daher muss ich dir völlig recht geben, dass Epiktet, deswegen hat er ja auch Anschluss an die Moderne so gut gefunden. Ich weiß ja gerade, du als Physiker mit Herz, will ich es mal sagen, ja immer da die Fahne hochhältst, die physische, und sagst, wir dürfen es nicht vergessen, wir können uns aus dem Stoizismus auch nicht immer nur die Scheibchen rausschneiden, die uns gerade passen, weil dann wird es dann eben so ein Flickenteppich. Und genau in das Horn boxt Epiktet rein, indem er nämlich sehr, sehr einen ethischen Schwerpunkt nimmt. Wobei, und das muss ich auch sagen, auch im Handbuch finden sich auch Themen, die Physik betreffen, nur eben, und da können wir so ein bisschen überleiten zu den Besonderheiten des Handbuchs, sehr verkürzt teilweise. Also ich erinnere da an Kapitel 27, das ist in zwei Zeile, da schreibt er über das mangelnde Böse oder Schlechte in der Welt und warum das aus seiner Sicht gar nicht möglich ist. Und das ist so verkürzt, aber eigentlich steckt die ganze stoische Physik dahinter. Also dieses ganze Gebäude fußt darauf, dass er diese Aussage treffen kann. Müsste man alles, sagen wir mal, in den Voraussetzungen eigentlich betrachten, warum er das überhaupt so sagen kann. Von daher, es steckt schon drin, aber unter der Oberfläche. Und da muss man vielleicht auch sagen, dass natürlich Arian, der monatelang oder vielleicht jahrelang bei Epiktet gehört hat, vielleicht diese Fundamente bereits so verinnerlicht oder aufgenommen hatte, dass so wie wir vielleicht heute ein bisschen wie das Fahrradfahren. Ja, das hat man verinnerlicht und die stoische Sicht auch der Physik, ja, ich denke an den Materialismus oder an die an solche Themen, dass das Grundvoraussetzungen für den Stoizismus sind, die er, sagen wir mal, nicht weiter explizit ausgeführt hat. Ja.
Und das macht es dann auch so schwierig, wenn man das verschenkt. Dann verschenkt man sozusagen das Kondensat. Aber das Ganze, was an Kontextwissen da eigentlich mitgeliefert werden muss, kann man halt so schnell nicht verschenken.
Ne? Ja, genau. Und deswegen, und ich glaube, was jetzt, sagen wir mal, da sind wir jetzt schon in einem sehr speziellen Thema drin, im sehr interessanten Thema, aber sagen wir mal, was vielleicht als erstes auffällt, ist, wie du sagst, weil es so verkürzt ist, sind einige Themen auch, ihr habt es selber schon ab und zu angesprochen, wirken emotional sehr hart. Mhm. Also Epiktet gerade kommt relativ am Anfang, drittes Kapitel, dann sagt er, gewöhne dich daran, wenn dein Krug zerbricht, dann sag, es war nur ein Krug und hänge dein Lebensglück nicht daran. Ja, da macht man gedanklichen Haken, sagt, ja, okay, Dinge passieren. Und im nächsten Satz schreibt er, wenn du dein kleines Kind oder deine Frau küsst, so sage dir, dass du einen Menschen küsst, dann wird es dich nicht aus der Fassung bringen, wenn er stirbt. Bumm. So, also das war doch ein sehr schneller, ein harter, ein sehr, sehr harter Übergang. Und wer im Stoizismus ein bisschen drin ist, der weiß natürlich, worauf er hinaus will, dass in dem Fall sind es jetzt die Frau und die Kinder sind die zwar präferierten, aber indifferenten Dinge, die uns gegeben sind. Und an einer anderen Stelle heißt es so schön, wir müssen die Dinge, die uns gegeben sind, wie eine Herberge betrachten. Ja, sie sind uns sozusagen nur geliehen. Und sie können gegebenenfalls auch zurückgefordert werden. Und diese Verkürzung würde, wenn man sich das jetzt als Gespräch vorstellt, ja, ich denke da so eine Art sokratischen Dialog, würde Epiktet in dem Fall natürlich, wäre er auch in der Lage, seinen Gegenüber, seinen Gesprächspartner zu führen, so dass er sozusagen selbst auf diese Art Entwicklung kommt, dass streng genommen im stoischen Sinne, so hart wie es klingt, zwischen einem Krug und Familienmitgliedern eine ähnliche, sie sind die ähnlichen Güter. Nur würde er es langsam entwickeln, so dass er auch dem Gegenüber die Chance lassen würde, das nachzuvollziehen und es nicht nur zu hören, sondern ich sag auch mal zu fühlen. Und das wird uns hier im Handbuch, dieser Chance wird uns im Handbuch genommen, sondern das Handbuch kommt gleich mit Ergebnissen. Ja, man sagt ja auch, Epiktet hat ja auch eher so ein bisschen gepredigt, also das war jetzt kein offener sokratischer Dialog, sondern Epiktet wusste genau, wo er hin wollte und hat es manchmal auch mit etwas brachial rübergebracht, aber das ist natürlich jetzt eine persönliche Einschätzung. Gefällt mir ganz gut, weil er dann wirklich sagt, Hard Fact, so ist es. Und nicht umsonst gibt es auch eine Deutung oder eine Übersetzung, eine Auslegung, dass das griechische Wort Encheiridion sozusagen auch als Waffe oder Dolch. Ja, also es ist, man hat es quasi immer in der Tasche und es ist eben geschärft. Ja, also die stoischen Themen sind eben auf ein Minimum reduziert und dadurch wirken sie in der Quintessenz manchmal eben doch etwas, teils etwas rabiat. Und als drittes, und da möchte ich, dritte Besonderheit möchte ich einfach nur mal, es gibt besonders ein Kapitel, das 33. Das wirkt so ein bisschen fehl am Platz. Ja, da sind so Sachen drin, dass man zumeist schweigen soll, nur das Notwendige sprechen, nicht viel und ausgelassen lachen, auch am besten keinen Sex vor der Ehe und nicht viel Umgang mit philosophisch Ungebildeten. Also, da muss man ehrlich sagen, da, auch da sind schon viele drüber gestolpert, die dann gesagt haben, naja, das, vielleicht doch wirkt eher so ein bisschen wie die biederen Hausregeln irgendwie in der Klosterschule oder so. Also da kommt gar nicht so dieser Epiktet raus, der sonst auch für seinen teilweise sogar Witz oder Ironie bekannt ist. Und genau, das sind so Aspekte, weshalb, wir hatten es angesprochen, dass das Handbuch vielleicht eben nicht der erste ideale Einstieg ist. Genau. Aber es gehört dazu.
Und ich finde, also in der Lesegruppe haben wir das an vielen Stellen, auch als wir jetzt in Epiktet gelesen haben, immer wieder versucht, zu drei Ebenen auseinanderzuhalten. Es gibt halt die philosophische Ebene, also das philosophische System des Stoizismus. Dann gibt es sozusagen den kulturellen, gesellschaftlichen Hintergrund, vor dem das geschrieben wurde. Und da werden natürlich die Lehren dann auch in diesen Kontext eingebettet. Und dann klingt das halt stoisch-römisch, ne? Oder stoisch-griechisch. Ja. So, aber es ist dann nicht mehr nur stoisch, sondern da ist dann halt auch so ein bisschen so das drin, was in der Kultur halt gerade so an Bewertung da ist. Und dann gibt's als dritte Ebene natürlich auch noch die individuelle Persönlichkeit. Und Epiktet macht ja schon manchmal so den Eindruck, dass er doch sehr kynische Einflüsse hat. Also dieses sehr spröde an manchen Stellen und auch so dieses, also man liest das manchmal so, als wenn er doch eigentlich gerne ein Diogenes gewesen wäre, ne? In der Tonne gesessen hätte. Nicht ganz, aber doch so ein bisschen. Also das heißt so dieses sich wirklich da ganz fernhalten von allem, was die reine Lehre irgendwie da durcheinander bringen kann.
Ne? Ja, und auch mit so einer, mit wenig Milde oder Nachsicht den typisch menschlichen Verhaltensweisen oder unseren kleinen Schwächen gegenüber. Ja. Also gerade dieses, man soll jetzt nicht lachen, das sagst du jetzt gut, das ist jetzt auch ein bisschen sehr speziell der Teil, aber oder nicht so viel reden. Und es ist so, da muss ich sagen, ich liebe ja sowieso Seneca sehr, aber da gefällt mir eben Senecas dieser menschliche Nachsicht, dieser Haltung. Wir fehlen andauernd und wir verzeihen uns abends und wir versuchen es am nächsten Tag nochmal. Das ist eben was, das ja mich persönlich dann auch mehr anspricht, muss ich sagen. Ich mag auch Senecas Sprache sehr gerne. Die beiden sollen jetzt auch nicht nebeneinander gestellt werden. Jeder, wie ihr meint, jeder hat da auch seinen ganz eigenen Stil und seine eigene Richtung, aber auch seine eigenen Fans, habe ich eben so festgestellt. Ne? Also es gibt ja auch Leute, die wirklich absolut begeistert von Marc Aurel sind und die Selbstbetrachtung quasi auswendig können und andere finden eben Epiktets harscheren, strengeren, aber auch humorvollen Stil besonders ansprechen. Das ist ja auch ganz schön, dass man sich da seine Lieblinge raussuchen kann.
Genau, das und ich muss, genau, also ihr habt völlig recht, Epiktet ist eher so kynisch, minimalistisch geprägt und wo du Seneca gerade ansprichst, ich lese gerade aktuell wieder die Briefe an Lucilius und ich glaube im 84. oder 85. Brief gibt es eine schöne Anekdote. Hier ist ja auch bekannt, wo er eben mal sagt, er war wieder nur mit dem Bauernkarren unterwegs und wirklich dem Nötigsten, also was bei ihm dann heißt, nur 1-2 Sklaven und sie haben dann eben dort auf dem Boden oder nur auf Stroh geschlafen. Die ist ja relativ bekannt, diese Stelle, aber eigentlich am interessantesten finde ich, dass er dann wiederum eigentlich auch sehr sympathisch sagte, ja, aber gleichzeitig muss ich zugeben, jedes Mal, wenn uns ein richtig ausgestatteter, also ein Herrenwagen entgegenkam, habe ich gemerkt, wie es mir unangenehm war und wie ich rot geworden bin. Ja, und das ist, wie gesagt, sehr menschlich. Und als Seneca das geschrieben hat, war er über 60. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also schon einige Jahre oder Jahrzehnte mit dem Stoizismus verbandelt. Und da würde Epiktet natürlich in seinem in seiner Herbergsart würde auf den Tisch hauen und sagen, Mensch, und Seneca, dem ist ja wichtig, das dürfen wir auch nicht vergessen. Epiktet hat immer so ein bisschen diese Schärfe drin, dass er sagt, diese ganzen, was er eben als indifferente Güter bezeichnet, ja, also Reichtum, Gesundheit, Familie, da sagt er, das brauchst du alles nicht. Ist es okay, wenn du es hast? Da gibt es auch im Handbuch ein Kapitel 7, eine sehr schöne Szene, da nimmt er das Bild, bist mit dem Schiff unterwegs und legst an und bist auf Landgang und sagt, wenn du eine Muschel oder einen Tintenfisch findest, dann kannst du ihn gerne mitnehmen. Ja, aber hör immer auf den Ruf des Steuermanns und sagt, im Leben ist es auch so. Wenn dir Frau und Kinder geschenkt sind, dann nimm dieses Geschenk an, aber halte dich immer bereit, sagen wir mal, für die wahren Prüfung im Leben, würde er sagen. Und Seneca, der sagt ja viel, der ist ja viel ausgiebiger, als heutiger Milliardär, sagt er, naja, Reichtum ist eine Option. Und das Interessante ist, ein Freund sagte mir mal, naja, aber ganz ehrlich, Senecas Leistung ist eigentlich viel bewundernswerter, weil wenn du so unfassbar reich bist und dich dann trotzdem versuchst, auf diese stoisch auch teilweise minimalistischen Prinzipien zu stützen, ist das viel, viel schwieriger, wie wenn du sowieso nichts hast. Ja, wenn es keine Alternative gibt, dann ist das vielleicht gar nicht so die große Herausforderung, aber das lassen wir mal dahingestellt sein. Und um dieses Thema mit der Besonderheit zwischen dem Handbuch und den Gesprächen, ja, diese Diskrepanz, ich bin natürlich nicht der Erste, der darauf kommt. Und da gibt es ein sehr schönes Zitat von einem Übersetzer und Herausgeber von Wilhelm Capelle. Der hat es schön formuliert, indem er gesagt hat, wenn man die Diatriben liest, also die Gespräche, ist man erstaunt und entzückt, sich einem Menschen gegenüber zu befinden, während man bis dahin in dem Handbüchlein nur die Marmor- oder Bronzestatue des stoischen Ideals geschaut hatte. Und ich denke, das fasst das alles sehr gut zusammen, was wir bisher besprochen hatten und was eben diese Diskrepanz so ein bisschen ausmacht. Und auch da wieder der Situation geschuldet. Arian, ja, der ja das Glück hatte, Epiktet live erleben zu dürfen, der hat wahrscheinlich genau dieses Menschliche auch mitgenommen und, sagen wir mal, in sein Herz geschlossen und konnte es für sich bewahren und wollte aber, um es eben sich erinnern zu können, und das dürfen wir nicht vergessen, dieses Procheiron heißt es auf Griechisch, also das immer zur Hand haben, es sich immer schnell in Gedächtnis rufen können, damit ihm das nicht verloren geht. Genau aus dem Grund hat er eben diese Zusammenfassung, dieses Handbuch geschrieben, damit er es eben doch wirklich immer dabei haben kann. Ja.
Was ich jetzt ganz spannend finde, ist noch so der Punkt, wir haben ja eben darüber gesprochen, dass der Epiktet so ein bisschen so einen harten Charakter irgendwie da ausstrahlt, ne, über seine Texte. Und wenn man sich mal so die stoische Philosophie anschaut, dann gibt's ja eigentlich nicht nur diesen Gedanken, ja, ich muss mir meine Angehörigen als präferierte Indifferenzien vorstellen, sondern wenn man sich die Kreise des Hierokles anguckt, wenn man sich die Eukiosis-Theorie, also die Frage, was es uns als Menschen eigentlich ausmacht, anschaut, dann spielen unsere Kinder und unsere Frauen oder Männer oder auch Familie und Freunde, die spielen eine große Rolle, damit ich eigentlich als Mensch auch tatsächlich mein volles Menschsein leben kann. Ich habe immer so das Gefühl, dass der Epiktet eigentlich die Notfallsituation beschreibt. Also nicht das volle Leben, was ich dann auch im Sinne der Tugendhaftigkeit idealerweise im Umgang mit dem vollen Leben gut gestalte, sondern das Leben, was auf ein Minimum runtergeschrumpft ist und wie ich trotzdem damit noch klarkomme und dann innere Freiheit noch leben kann. Und ich habe immer so das Gefühl, dass bei ihm da vielleicht auch noch so dieser Status als Sklave noch durchscheint, wo man eben von allen Dingen irgendwie dann auch, ich will nicht sagen befreit, aber da, also dass sie weggenommen wurden, ne? Und dass du auf diese Art und Weise halt dann mit einem sehr sperrigen Setup umgehen muss. Würdest du da irgendwie mitgehen können, oder?
Das stimmt. Man darf nicht vergessen, er ist wahrscheinlich als Kind bereits, also er ursprünglich geboren in der heutigen Türkei und als Kind bereits als Sklave nach Rom gekommen. Das heißt, keinerlei Kontakt mehr zur Familie. Wenn du es so willst, völlig richtig, immer so ein bisschen auf sich selbst gestellt. Und deswegen ist ja dieser wahnsinnig großer Aspekt, ja. Deswegen kann man ja auch sagen, Epiktet ist ein Philosoph der Freiheit, aber der inneren Freiheit. Also das Wort für Freiheit findet sich über 100 Mal in den Gesprächen und auch im Handbuch von Epiktet, aber nur zweimal bei Marc Aurel. Ja, natürlich, Marc Aurel, der ist in einer völlig anderen Situation. Der ist schon fast ins Kaiserhaus reingeboren worden. Freiheit, also für ihn dann wiederum verstanden, hat für ihn kein Thema gespielt. Er musste sich, wie du sagst, eher mit dem Ganzen um ihn drumherum beschäftigen. Ja, und spätestens dann als Mitkaiser, schon unter seinem Vorgänger und dann selber als Kaiser, war klar, alle Welt schaut auf ihn. Und wie geht er eben damit um? Und ja, wie du es richtig gesagt hast, Notfallsituation, ja, so kann man sich es in etwa vorstellen. Wenn man Epiktet liest, hat es immer wie wenn man so eine Folge Emergency Room schaut. Also es geht immer um Leben und Tod. Und wenn man wirklich mal im Krankenhaus steht, merkt man auch, nee, es gibt auch einfach ruhige Tage. Und nicht immer ist alles ein Notfall. Vieles ist auch, wie du sagst, sagen wir mal, daily doing. Oder das gehört auch dazu. Und auch diese normale Situation, ich stehe morgens auf, ich mache den Kindern das Frühstück, ich gehe zur Arbeit, ich stehe nicht jeden Tag und in jeder Minute vor diesen existenziellen Fragen und Problemen. Aber dennoch habe ich die Möglichkeit, auch als Übung begriffen, mich zu fragen, kann ich in dieser Situation unter den stoischen Prinzipien handeln? Ja, und da sind es eben auch kleine Gesten, ja. Wie heißt es so schön? Jeden Tag eine gute Tat. Auch das verbietet dir der Stoizismus nicht und auch Epiktet würde dir das nicht verbieten. Ja.
Aber ich finde, das wäre dann nochmal sowas, was man in den Beipackzettel reinmachen kann. Ne?
Ja,
dass man sagen
genau.
kann, sei dir dessen bewusst, wenn du das Handbuch liest, da kriegst du wirklich die Essenz für die Situation, Notfallbetrieb, innere Freiheit, bisschen nochmal reingestreut, was an Alltagssituation da ist. Aber im Kern geht es eigentlich um dieses andere Thema. Wenn du den anderen Teil des Stoizismus auch lesen willst, musst du mehr woanders gucken. Ne? Das fände ich zum Beispiel auch nochmal einen wichtigen Punkt, weil sonst haben wir halt wieder dieses Handbuch für die Manosphäre, ne?
Das muss man sagen, dass natürlich diese Art leicht missverstanden werden kann. Ob bewusst oder unbewusst, lassen wir mal dahingestellt sein, aber Epiktet bietet zumindest im Handbuch schon gewisses Futter, dass man den Stoizismus als, ich sag's jetzt einfach mal, im weitesten Sinne toxisch lesen kann, wenn man das will. Ja, nur du alleine, du bist der Krieger und du kannst alle Probleme lösen und die anderen sind egal. Also ich überspitze jetzt wirklich, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ja, also genau bin ich völlig bei dir, dass man da so einen kleinen Disclaimer vorne dran schreibt. Das ist nicht alles. Ja,
das große Missverständnis fängt ja vielleicht schon gleich am Anfang an, im Bereich, was in deiner Macht steht. Vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen, ne? Das ist ja so wahrscheinlich nicht zufällig das erste Kapitel.
Sowohl im Handbuch als auch in den Gesprächen. Und da gibt es ja, wenn wir mal reinschauen, das ist ja sehr interessant, da sind ja die drei Themen, werden dort angesprochen. Also Annahme, Orexis und Eklisis annehmen und begehren und vermeiden. Und der zweite Thema, Orme und Aphorme, wird gern übersetzt mit Handeln. Also das ist auch heiß, in den Übersetzungen steht teilweise drin, was bei dir liegt, ist dein Handeln. Und da gibt es eine sehr schöne Stelle bei Epiktet, die sagt, nee, eben nicht. Was bei dir liegt, ist dein Antrieb zum Handeln, also deine Motivation. Ja, und in dieser Stelle, ich glaube, irgendwo im vierten Buch sagt er, was bei dir liegt, ist, du kannst dir vornehmen, spazieren zu gehen. Ja, ich will jetzt spazieren gehen. Das Spazierengehen als solches liegt schon gar nicht mehr in deiner Macht. Also diese Lesart, dass du sagst, wenn ich mich maximal auf mich konzentriere und sagen wir mal, wenn ich die Ellenbogen links und rechts nur hart genug einsetze, dann kann ich alles schaffen und das ist Stoizismus und sagt, nein, sondern erstmal die Erkenntnis, was wirklich bei dir liegt und was nicht bei dir liegt, dann würde das nämlich genau abgeschiftet werden und sagt, es ist gar nicht so viel. Und sich dessen bewusst zu machen, ist natürlich auch eine harte Erkenntnis. Also da müssen wir ja auch mal ehrlich sein. Wenn man das wirklich durchdenkt und wir haben jetzt viel über eben dieser Beispiel mit den Familienmitgliedern gesprochen, ja, aber auch das eigene Handeln ist wirklich Handeln ist ja sehr, sehr beschränkt und obliegt immer, wie heißt es so schön, ja, dem ein Stück weit dem Schicksal, dass mir das überhaupt zugelassen wird, dass ich das ausführen kann, was ich will. Und von daher müssen wir, und ich glaube, da Alex, ich glaube, da ging ein bisschen auch so deine Anmerkung hin, aufpassen, dass wir eben da nicht in so eine depressive Phase reinkommen. Es ist eben alles immer nur für den Notfall und zieh dich am besten in dich selbst zurück. Und wenn du nur genug leidest, auch eins der klassischen Zitate, was oft von Epiktet benutzt wird, ist ja aus einem Fragment, auf Griechisch Anichu, Kai Apichu, auf Deutsch am schönsten übersetzt mit Ertrage und Entsage. Ja, also das hat ja, also nochmal ganz kurzer Hinweis zum Tugendverständnis von Epiktet. Epiktet teilt nicht mit seinem Lehrer Musonius Rufus und auch nicht mit seinem, ich nenne ihn einfach mal seinen Schüler Marc Aurel, also seinen geistigen Schüler, er war ja nicht sein wirklicher Schüler. Die beiden, also Musonius und Marc Aurel, haben sich ja sehr an das klassische Konzept der Kardinaltugenden gehalten. Die Aufteilung Weisheit, Gerechtigkeit, Besonnenheit und Tapferkeit. Und diese Art von Aufteilung, die findet sich so nicht bei Epiktet. Also natürlich kennt Epiktet auch die ganzen Tugenden und so weiter. Aber diese Einteilungen auch, witzigerweise oder bezeichnenderweise, ist das Thema Gerechtigkeit nimmt nur einen ganz, ganz kleinen Teil bei Epiktet ein. Naja, auch da wieder, Alex, wie du sagen würdest, naja, den historischen Umständen entsprechend, geboren, aufgewachsen als Sklave, wahrscheinlich misshandelt vom Herrn, der ihn dann aber freigelassen hat oder der ihm dann auch erlaubt hat, Philosophie zu studieren oder einen Philosophen hören zu dürfen. Also da ist das Thema Gerechtigkeit, ja, wem gegenüber soll ich denn Gerechtigkeit ausüben können, wenn ich selber auf Deutsch gesagt gar keine Rechte habe? Mhm. Ja, das und deswegen kann man schon sagen, dass am ehesten Epiktet eher so eine Art passives Tugendverständnis hat. Er sagt immer, ich kann von anderen nicht unbedingt erwarten, dass ich in der Art und Weise behandelt werde, wie es vielleicht gerecht wäre oder weise. Aber ich selber bin, ja, auch wieder mir was von Pierre Hadot auszuleihen, die innere Burg, das ist natürlich ein Zitat von Marc Aurel, aber Epiktet würde es unterschreiben, ich selber muss in der Lage sein, diese innere Burg aufzubauen, um vorbereitet zu sein. Aber in der Tat, dadurch wirkt es immer so, wie du sagst, dieser Notfallstoizismus darf auch nicht überhand nehmen. Auch Epiktet, und deswegen auch an der Stelle doch mal die Einladung ausgesprochen, die Gespräche zu lesen, gibt wirklich sehr schöne, amüsante Passagen, wo er eben genau über diese tagtäglichen Szenen auch spricht. Ja, da geht es ja teilweise auch um Arbeitsbelastung, da geht es um Lärm, also so auch Alltägliches, wo er eben auch versucht, dem Gesprächspartner gegenüber deutlich zu machen, auch wie man mit solchen Situationen stoisch umgehen kann. Genau.
Ja, mir fiel da gerade noch, wo du das erzählst, dass wir nicht erwarten können, gewissermaßen behandelt zu werden. Eine recht alltägliche Situation beschreibt er ja auch, zwar nicht mit einer Öllampe, aber jeder von uns ist ja wahrscheinlich in irgendeiner Weise schon mal bestohlen worden oder uns ist was gegen unseren Willen abhanden gekommen. Und wie er das dann beschreibt, eben das, was du gerade beschrieben hast als passive Tugend, er geht damit eben so um, dass er sagt, mir ist nichts geschehen. Der Dieb hat seine Tugend verloren. Ich bin unbeschadet. Ich kann die Lampe ersetzen, aber seine Tugend kann er nicht ersetzen. Also das ist ja auch eine sehr schöne Geschichte, die er da beschreibt, wo man für einen konkreten Tugendbegriff wieder verwenden kann.
Genau, und diese Anekdote, die ist deswegen so reizend, weil er, obwohl Epiktet jemand ist, dem ja weltliche Güter anscheinend sehr wenig bedeutet haben, aber zweimal in den Gesprächen auf diese Lampe zu sprechen kommt. Einmal sagt er nämlich, wie du gesagt hast, ja, der Dieb hat sich selber, ich glaube, er sagt sogar, hat sich selber zum Tier gemacht dadurch, hat sein Menschsein dadurch aufgegeben, dass er sich dieser Lampe bemächtigt hat. Und das zeigt so ein bisschen, naja, ja, so kann man es sehen, aber ich werde den Eindruck nicht los, dass es ihn doch ein bisschen gekratzt hat, dass er dieser Lampe, ja, anscheinend hatte er ja nicht viel, abhändig gekommen ist. Und in der zweiten Szene sagt er dann so, gut, die Lampe ist weg und sie war anscheinend aus Metall. Da sagt er, na gut, dann besorge ich mir jetzt eine aus Ton. Ja, dann ist es so. Also das ist dann wieder so ein bisschen der Epiktet, den man kennt, so dieses, ja, dass die Lampe war sozusagen vom Schicksal nur geborgt. Jetzt hat es jemand zurückgegeben und auch da gibt es eine Passage, Kapitel 30, wenn ich raten müsste, da sagt er, da geht es um das Verhältnis zu den anderen. Auch nochmal zurückzukommen zu dem, was du vorhin gesagt hast, das Thema, Alex, Umgang mit anderen. Dann heißt es, bedenke immer, in welcher Rolle du gerade bist. Ja, du bist ein Bruder, du bist ein Sohn, du bist ein Vater, verhalte dich dementsprechend. Und der imaginäre Gegenüber sagt ihm, ja, aber ich werde von meinem Bruder ungerecht behandelt oder mein Vater behandelt mich schlecht oder der Nachbar oder wie auch immer. Und dann sagt Epiktet darauf, naja, du hast nur einen Bruder oder einen Vater bekommen. Nicht einen guten Bruder oder nicht einen guten Vater, sondern fokussiere dich darauf, was eure Beziehung ist, was deine Rolle in dieser Beziehung ist. Und dann auch wieder, ein paar Kapitel später, dieses legendäre mit den zwei Henkeln. Mhm. Ja, betrachte nicht daran, versuch die Situation nicht an dem Henkel zu tragen, indem er dich schlecht behandelt, sondern dass er dein Bruder ist. Ja, und dass ihr, dass euch das, die Kreise des Hierokles jetzt mal referierend, dass diese Beziehung in einem inneren Kreis ist, als jetzt vielleicht zum Nachbarn oder zu einem Außenstehenden. Mhm. Und das sollte man eben an der Stelle nicht vergessen. Von daher, auch diese Themen hat Epiktet teilweise oder Arian jetzt für uns im Handbuch manchmal nur angerissen, aber sie sind vorhanden. Also er gibt uns auch da an der Stelle relativ konkrete Ratschläge, wie wir in so einer Situation, wir dürfen ja nicht vergessen, wenn diese Situation auftaucht, wir selber als Erwachsene können, wenn man jetzt vielleicht an Geschwister oder Eltern denkt, da etwas reflektierter drüber nachdenkt, aber ich habe zwei kleine Kinder, die natürlich öfters mal, zwei Jungs, die öfters mal aneinander geraten. Ich versuche mich, meine Frau rollt immer mit den Augen, ich versuche mich da mit Epiktet-Zitaten bei einem 9- und 5-Jährigen immer etwas zurückzuhalten. Aber am Ende geht es genau darum, dieses warum muss es denn so verkürzt sein, dass man sich in der Situation einfach nur denkt, zwei Henke. Ja, dass es einfach wie so eine Art Mantra ist und sich dann gesagt, komm aus der Situation raus, nimm dich ein bisschen, ne? Gerade was Marc Aurel gerne macht, dieser Blick von oben, zieh dich aus der Situation raus, schau dir an, um was geht es denn eigentlich gerade? Und dann wirst du auch relativ schnell feststellen, dass du eben dich ein bisschen auf, und dass da wiederum ist Seneca sehr guter Gesprächspartner, wenn ich da über an seine Ausführungen über die Wut denke, wie er auch wirklich versucht, Tipps zu geben. Wie kommst du aus der Situation raus, wenn dich was ärgert, wenn dich was nervt, wenn dich was wütend macht? Ja, und Epiktet würde sagen, oder Arians Tipp wäre jetzt, genau diesen einen Satz irgendwie referieren im Kopf, memorieren, sich wiedergeben, sagen, ja, okay, er ist mein Bruder und meistens ist es auch die Aufregung gar nicht wert. Genau.
Ja, da würde man sich halt manchmal noch so ein bisschen wünschen, dass er sowas vielleicht auch nochmal als eigenes Thema doch etwas stärker reinbringt, so diese soziale Orientierung. Ne? Das, also du hast ja wunderschöne Beispiele da gebracht, aber ich finde halt schon, dass er da im Kern doch einfach so dieser existenzielle Stoiker da irgendwie bleibt in dem Buch. Ne? Und mich hat das so ein bisschen dran erinnert, wir haben ja vor ein paar Folgen uns mit dem Buddhismus beschäftigt und dem Buddhismus, da gibt es diese schöne Unterscheidung zwischen dem ersten Pfeil und dem zweiten Pfeil. Dieser erste Pfeil, den wir alle in uns tragen, also die erste Verletzung, weil wir sterblich sind, also diese ganz existenzielle Ebene. Und der zweite Pfeil, den wir selber reinsetzen in diese Wunde und uns dann im Prinzip selber noch weiter verletzen. Und das ist ja dann eigentlich so, würde ich jetzt mal sagen, im übertragenen Sinne beim Stoizismus, so dieser Gedanke, wenn wir Tugendhaftigkeit im Alltag hinbekommen, wenn wir uns mit uns selber beschäftigen, unsere eigenen Emotionen in den Griff bekommen, mit anderen verbinden und so weiter, dann können wir diesen zweiten Pfeil vermeiden. Und Epiktet scheint mir so der Spezialist für den ersten Fall zu sein. So, ne? Und das ist ja auch wichtig. Ne? Aber das ist halt nicht das, womit man in jeder Situation als erstes reingehen muss. Ne? Dass man da irgendwo, wenn man mit jemandem streitet, erstmal darüber spricht und sagt, du, als erstes müssen wir mal anerkennen, wir sind beide sterblich. Ja? Und als solches begegnen wir uns hier. Über was streiten wir uns? Über indifferente Dinge, die wir vielleicht präferieren und so. Das ist dann vielleicht tatsächlich ein bisschen weit weg, ne, von der Praxis der meisten Menschen. Trotzdem ist es super relevant, weil wir alle in solche Situationen kommen.
Genau.
Das wäre für mich der zweite Disclaimer, den man nochmal dranhängt, das Buch, ne?
Genau, also er ist, was das Thema, heute würde man sagen, Soft Skills angeht, da ist noch ein bisschen Platz nach oben da, richtig. Da macht er eher so, da ist er eher so dieser leicht verschrobene philosophische Einzelgänger. Ja, das ist, was man den Philosoph gerade der Antike gerne vorgeworfen hat. Aber in der Tat, genau, er, ja. Bin ich völlig bei dir.
Tino, würdest du denn sagen, dass jetzt das Handbuch sich dann doch in erster Linie an den Prokopton richtet, an jemanden, der schon sich auf dem Weg zumindest befindet zur Weisheit, der in der Philosophie sich bildet und auf dem Fortschritte schon macht? Oder würdest du sagen, auch eine blutige Anfängerin, wenn man das als Geschenk bekommt, kann man da auch schon was rausziehen? Einige der Geschichten, die wir jetzt auch besprochen haben, sind ja schon auch sehr selbsterklärend. Also ich glaube, die Henkel-Geschichte, da kann man auch was rausziehen, ohne ein komplettes stoisches Fundament schon zu haben. Wie würdest du das einschätzen?
Das stimmt. Ich glaube, konzipiert war es eher für den, der bereits Erfahrung hat im Bereich der stoischen Philosophie. Aber genau, wie du sagst, es ist vielleicht nicht ein ganz so niedrigschwelliges Angebot, wie es sein könnte. Also es ist kein klassischer Teaser. Also da muss man, wenn man eben auf diese Stellen trifft, die einen am ersten Moment vielleicht etwas fraglos zurücklassen, weil sie vielleicht verkürzt sind oder vielleicht relativ schnell, sagen wir mal, auf das Pudels Kern kommen, da muss man dann ja auch schon dranbleiben. Und da wäre es natürlich gut, wenn man dann ein bisschen, wenn man Gelegenheiten zum Austausch hätte. Ja, wenn man dann eben in dem Moment dann vielleicht einfach mal, beispielsweise sich eben eine Lesegruppe sucht oder eben den Podcast anfängt zu hören, was man, ja, weil ihr hattet die letzten Folgen auch immer mal wieder auch spezielle Begriffe, detailliert besprochen, wo man dann die Chance hat. Das wiederum setzt aber wiederum voraus, und da muss man ja sagen, bei Epiktet ist der Bereich des Prokopton, also des Fortschreitenden, also nur mal ganz kurz zur Wiederholung, an der Stelle macht Epiktet diese Dreiteilung auf zwischen dem philosophisch Ungebildeten, griechisch Idiotes, daher kommt das deutsche Wort Idiot, so ehrlich muss man sein, aber er meint es gar nicht so abwertend, dass die keine Ahnung hätten, sondern nur im philosophischen Bereich eben sich noch nicht angefangen haben, damit auseinanderzusetzen. Der Prokopton, der Fortschreitende, ist der zweite Bereich, der allergrößte Bereich, weil Epiktet sagt, sobald man ab dem Zeitpunkt, da sich der Mensch grundsätzlich dem Guten, also der Proheiresis, der stoischen Dichotomie zuwendet und versucht, dies anzuwenden oder erstmal darüber nachzudenken, ab diesem Zeitpunkt ist man bereits ein Fortschreitender. Und dann kommt ein ganz, 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 ganz langes Band. Ja, das ist eben keine Erweckungsphilosophie hier, sagt. Ich bin einmal aus der Höhle rausgekommen, um mit Platon zu sprechen, habe die Sonne gesehen, die Ideen geschaut, und jetzt habe ich die undankbare Aufgabe, wieder zurückzugehen in die Höhle und allen anderen zu erklären, wie es funktioniert. Sondern das ist dieser weite Bereich, diese Reise, weshalb diese Anekdote mit Seneca und dem Wagen und dass ihm das unangenehm ist, da merkt man, er ist ja ein Fortschreitender. Das sagt er auch selber. Und dass das eine tägliche Arbeit ist, ja, das ist anstrengend, das ist mühsam. Das macht nicht nur Spaß. Und dann ganz am Ende, als dritter Bereich, hätten wir dann noch den Weisen, der, und da muss ich auch sagen, Epiktet erstaunlich wenig drüber spricht. Also er macht zwar diese Dreiteilung auf, aber man hat bei ihm nicht so unbedingt das Gefühl, dass sein Pfad, den er geht, oder seine Art von stoischer Philosophie unbedingt auf diese Art von Sophos, also auf den Weisen ausgelegt ist. Also er ist keine Weisen-Elite-Schule, die er da in Nikopolis im Nordwesten von Griechenland betrieben hat, sondern ich glaube, ihm war wirklich daran gelegen, viele Menschen auf diesen Weg, Mensch, da bräuchten wir mal einen Podcast, der so heißt, zu bringen, und genau darum geht's. Ja, das ist Stoizismus, ich finde es eine sehr prozessorientierte Philosophie. Ja, es ist, absolut, ist jeden Tag gibt es Möglichkeit, Stoizismus zu leben.
Mich würde noch mal eine Sache interessieren, und Anna, du kannst auch die Nerdglocke läuten. Aber du hast dich ja jetzt mit der Herausgabe der gesamten Schrift von ihm da jetzt auch intensiv beschäftigt, und hast ja zwar auf einer alten Übersetzung aufgebaut, aber du hast dich auch mit der Übersetzung dann noch mal intensiver auseinandergesetzt. Und ich hatte an manchen Stellen mal so das Gefühl, dass da vielleicht auch in der stoischen Literatur, die wir zur Verfügung haben, ein Problem an manchen Stellen vorliegt, nämlich, dass viele Altphilologen, die das übersetzt haben, eher sich bei Aristoteles und Platon gut auskennen und damit die Bedeutungsfelder dieser Begriffe eher da so ein bisschen verorten, und das schwappt dann in die Übersetzung des Stoizismus manchmal so ein bisschen rein, und dass es dann vielleicht auch so Schwierigkeiten gibt. Ja, also wir haben ja mal im Stoiker-Podcast mal eine detailliertere Folge gemacht, auch zum Lesen von einzelnen Passagen. Und da hatten wir auch so Beispiele gefunden, wo man gesagt hat, ja, da kommt jetzt so eine Deutung rein, die passt eigentlich nicht zum Stoizismus. Also praktisch philosophisch nicht passend übersetzt. Griechisch, ja, kann schon irgendwie gehen so, ne? Ist dir sowas da auch mal über den Weg gelaufen?
Genau, also woran sich ja die Geister scheiden, ist ja zum Beispiel am Begriff der Proheiresis. Ja, den ich habe das ja auch versucht in Anmerkung oder im Nachwort zu verdeutlichen, warum ich glaube, dass die von Rudolf Mücke gewählte Übersetzung mit freier Wille an der Stelle halbwegs adäquat ist, wobei ich weiß, dass sie natürlich nur einen Teil dessen abdeckt, was damit gemeint ist. Ja, und wenn ich da zum Beispiel an Christoph Rapp denke, der dann später ja auch nochmal eine Ausgabe rausgebracht hat, eine sehr gute, empfehlenswerte, der hatte ja gesagt, naja, wir sprechen da, man muss das weiterfassen. Also es ist quasi die Fähigkeit zur Entscheidung oder Entscheidungsfindung. Also es ist eher so eine Disposition als jetzt mein freier Wille, weil natürlich der freie Wille, die Diskussion, die wir heute haben, vielleicht im Bereich Determinismus, KI und so weiter, das kannte Epiktet alles nicht. Und noch weiter gefasst kann man vielleicht sogar sagen, geht es bei der Proheiresis um eine Wahl der Lebensweise. Also da hast du völlig recht, die, Die früheren Übersetzer waren eher philologisch geprägt, wofür ich Ihnen auch sehr dankbar bin, weil sie da wesentlich genauer arbeiten konnte, als wir das heute vielleicht noch tun würden. Und damals konnte und hatte man einfach auch noch die Zeit und die Muße, da wirklich kleine Feinheiten zu bearbeiten, in einem philologischen Sinne. Und wir sind ja doch, und auch so ehrlich muss man ja auch sein, der Stoizismus ist ja kein jetzt 2000 Jahre am Stück ununterbrochene Bewegung. Sondern wir reden ja jetzt auch über eine Phase, eine Bewegung, die jetzt die letzten Jahrzehnte wieder aufgekommen ist und wir natürlich gerade durch Lesarten, wie zum Beispiel, ich habe schon angesprochen, Pierre Hadots Lesart, wie er Marc Aurel liest, hat natürlich der Marc Aurel-Rezeption nochmal eine ganz andere Entwicklung. Ja, er ist ja Franzose und kommt ja eher aus der, ist ja auch von Foucault geprägt, also auch teils aus dem Existenzialismus heraus, das gibt dem ja eine ganz andere Lesart, ja, und dieser Fokus mit der Philosophie als Lebensform, ja, Lebensphilosophie, so hat man vor 100 Jahren weder Marc Aurel noch Epiktet gelesen. Deswegen hat ja Marc Aurel so eine späte Karriere hingelegt im Bereich der Philosophie, weil man ihn ja teilweise als, naja, gut, das Tagebuch von einem römischen Kaiser immer so ein bisschen abgetan hat, weil auch da wieder, ein sehr schöner Schwenk zu unserer Folge gerade, weil streng genommen sind die Selbstbetrachtungen von Marc Aurel eigentlich auch nur ein für sich selber geschriebenes Handbuch. Ja, also, weil er formuliert ja selber, was ihm wichtig ist. Und Arian hat gewissermaßen, wenn man die Redundanzen aus Marc Aurels Selbstbetrachtung rausnehmen würde, würde man auch ungefähr auf diese stoische Essenz kommen und auch ungefähr vielleicht auch nur auf 20, 30 Seiten das finden, was ihm wirklich wichtig ist. Ja, und das hat man Marc Aurel immer negativ ausgelegt. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, er hat ja weder für ein Publikum geschrieben, noch wollte er wie Epiktet Schüler unterrichten, sondern er hat es ja für sich gemacht. Also die Selbstbetrachtung an sich sind eine Übung. Und so wie das Handbuch, das Arian aus Epiktet gemacht hat, ja auch eine Übung ist. Etwas zu exerzieren, das heißt, aus dieser Fülle an Informationen das rauszuziehen, was wichtig ist und prägnant, das an sich ist ja auch wiederum eine Übung. Also deswegen bin ich, um zum Anfang deiner Frage zurückzukehren, ja, das sehe ich ähnlich, bin aber auch froh, dass da in den letzten Jahren einfach so viel passiert ist und das Interesse so groß ist und dass da eben auch im philologisch-akademischen Bereich auch wieder vermehrt dran gearbeitet wird. Das ist zu begrüßen, ganz einfach, ja.
Also ich kann nur sagen, aus der Lesegruppe heraus, aus der Erfahrung, wir haben uns das sozusagen auch angewöhnt. Immer dann, wenn was wirklich irritiert, versuchen wir nochmal ins Griechische oder ins Lateinische reinzugehen, weil wir halt einfach gemerkt haben, es gibt da halt doch andere Möglichkeiten auch noch, andere Bedeutungsebenen, die damit drin sind. Und die können manchmal tatsächlich dazu führen, dass die Irritation nicht ganz so groß ist. Und vielleicht sollte man das auch sich nochmal klar machen, wenn man das Handbuch liest, ist es immer eine gute Idee, eine zweite oder eine dritte Übersetzung zu haben, weil die sich halt in Teilen doch wirklich auch unterscheiden und man da halt dann einfach auch die Chance hat, nochmal so eine Idee zu kriegen, wo könnte jetzt hier eine Lockerung noch sein und wo ist es doch relativ gleich. Ne? So, das
stimmt.
Eine davon sollte aber Tinos sein.
Definitiv, definitiv. Das ist auf jeden Fall auch für mich die Arbeitsübersetzung. Tino, was haben wir noch nicht besprochen? Was wäre noch über das Handbuch vielleicht noch zu sagen?
Ich würde vielleicht zum Abschluss würde ich gerne noch die Chance nutzen und vielleicht einen expliziten Auszug rauszunehmen. Es ist nur ein Satz. Es ist nämlich der letzte des Handbuchs. Interessanterweise, der Fokus liegt ja, wie auch bei euch schon im Podcast, gerne auf dem ersten, der allein so dicht ist. Ja, also das erste Kapitel vom Handbuch, da sind, glaube ich, schon 5 Themen drin, die man ausführlich besprechen könnte. Und ich will einfach mal kurz anreißen, wie dicht, also inhaltlich dicht, das Handbuch eigentlich ist. Und zwar, das letzte Kapitel, das 53. Kapitel, besteht aus 4 Zitaten und davon wiederum wirklich das letzte lautet einfach nur: Anitos und Meletos können mich zwar töten, aber schaden können sie mir nicht. Ja, da kann man jetzt sagen, gut, hatte Arian, dem hat es halt gut gefallen, hat er es noch mit aufgenommen. Ja, vielleicht auch, aber also erstmal zum Kontext. Das ist ein Zitat. Das ist ein Zitat, also kein 1:1 Zitat, aber in Abwandlung aus der platonischen Apologie, also der Verteidigungsrede des Sokrates. Ja, also wir dürfen ja nicht vergessen, Sokrates wurde dann eben von Anitos, Meletos Und Lykos hieß, glaube ich, der dritte Ankläger, angeklagt. Und wir alle wissen, wie die Geschichte ausgeht. Er wurde am Ende zum Tod durch den Giftbecher verurteilt. Aufgrund von seiner Philosophie, weil ihm vorgeworfen würde, er verderbe die Jugend und führe neue Gottheiten ein, seinen Daimonion. Gut, also das ist der Kontext. Und warum zitieren die Stoiker oder warum ist dieses Zitat so wichtig? Es ist allein deswegen schon wichtig, weil bei Epiktet im ganzen Korpus finden wir dieses Zitat viermal. Also Epiktet selber hat es anscheinend auch häufig benutzt. Und also das erste ist eben offensichtlich, ich hatte es vorhin auch schon mal angesprochen, Sokrates kommt eine gewisse Vorbildfunktion zu innerhalb des Stoizismus. Ja, also man kann ja schon sagen, dass Sokrates oder die Stoiker haben Sokrates gewissermaßen als den Urstoiker betrachtet. Ja, oder eine Lesart von ihm. Es gibt andere Lesarten, aber da hast du, Alex, ja auch mal eine Podcast-Folge drüber gemacht. Ja, also die Bedeutung für Sokrates im Stoizismus. Und auch dieses Zitat macht auch deutlich, also Sokrates hat seine moralische Freiheit und Würde verteidigt, weil er sich ihm treu geblieben ist. Also er hat seine Proheiresis bewahrt. Das hat ihn dazu geführt, dass er am Ende sterben musste. Aber er kann für sich sagen, ich war bis zu guter Letzt habe ich einen vernünftigen Gebrauch meiner Vorstellung gemacht. Ja, ich habe mich nicht nur um mein Leben, ein Adiaphoron, ja, also ein indifferentes Gut, zu retten, würde ich gewissermaßen meine Integrität aufgeben. Griechisch, also Epiktet würde von Eidos sprechen. Erstens. Zweitens, ein Aspekt der Marc Aurel, den man bei Marc Aurel häufig findet, dieses eben kein Schaden von außen. Das setzt natürlich direkt an, das Leben ist ein indifferentes Gut. Ja, also die Außenwelt kann mir nicht schaden, nur ich selbst kann mir durch meine Meinungen schaden. Ja, und an einer anderen Stelle, wo eben auch dieses Zitat zum Tragen kommt in den Gesprächen, heißt es, naja, nicht Sokrates wird ermordet, sondern nur sein Körper. Also die Person Sokrates, ja, also das, was einen Menschen eben ausmacht, kann gar nicht getötet werden, wenn ich das nicht will. Etwas sehr existenziell ausgelegt. Dritter Punkt, da hängt natürlich alles zusammen. Ja? Also ihr seht, das ist natürlich auch, bei Epiktet ist es ja immer so ein bisschen verwoben. Natürlich ist dieses Zitat auch ein Beispiel für die stoische Dichotomie. Ja, das Leben oder Überleben ist auch etwas, was nicht in meinem Verfügungsbereich liegt, nicht in meiner Macht. Was aber darin liegt, ist eben dieser gute, das heißt vernünftig, natürliche Gebrauch meiner Proheiresis, also meines freien Willens. Und das tue ich dadurch, dass ich, wie im Fall von Sokrates, zum Beispiel die Wahrheit sage. Ja, und mich nicht verbiege und nicht, wie es ja im athenischen Strafrecht, man darf ja nicht vergessen, es gab keine klassischen Staatsanwälte und Verteidiger, sondern entweder man hat jemanden dafür bezahlt, der die Reden schreibt, oder man hat sich selbst verteidigt, so wie Sokrates. Und da eben, das thematisiert Platon ja auch, er hat eben nicht die Familie mitgebracht, die dort flehend vor den Richtern sagt, ach, wir wollen nicht, dass das unser Vater verurteilt wird und so weiter und die Kinder weinen, ne? sondern er hat gesagt, nein, ich stehe dazu, was ich gesagt habe. Das wäre der dritte Punkt. Vierter Punkt, man kann diesen Satz auch als eine Art Übung lesen. Ja, also was ja auch häufiger im Handbuch vorkommt, ist die Übung der Praemeditatio Malorum, also der Vorwegnahme künftiger Übel. Und natürlich ist mit diesem Satz deutlich gemacht, Sie können mich zwar töten, aber schaden können Sie mir nicht. Sprich, wenn ich hier verurteilt werde, dann wird das meinen Tod bedeuten. Das weiß ich in dem Moment, in dem ich das sage. Und eine Spezialform oder eine Sonderform der Praemeditatio Malorum ist ja das Memento Mori, also das Bedenke, dass du sterblich bist. Auch das ist, wie ich finde, hat ja auch immer, das wird immer gerne so negativ ausgelegt, aber ich finde diesen Gedanken der Sterblichkeit eigentlich einen sehr dankbaren Gedanken, weil das gibt uns nämlich den Wert, das zeigt uns den Wert des Lebens und es zeigt uns all dessen, was wir haben, weil immer die Situation kommen kann, dass wir es eben nicht mehr haben. Daneben haben wir noch fünftens auch einfach den Bezug zu anderen. Also er, da ist auch da ein schönes Zitat von Marc Aurel, was ich mir geborgt habe, Buch 8, Kapitel 59. Die Menschen sind füreinander da, also belehre oder ertrage sie. Ja, und das ist eben auch, Sokrates hat es genau in der Situation gemacht. Er hat sein Konzept weiter durchgezogen. Er hat versucht zu erklären, warum er der Meinung ist, dass die Lebensweise der anderen nicht die richtige ist. Also hat sie versucht zu überzeugen oder hat ja versucht, es ist ja noch weiter gefasst, erkenntnistheoretisch, er hat ja versucht, Wissen, das Fundament von Wissen zu finden, hat festgestellt, naja, allein das Wissen, dass ich nichts weiß, ja, dieses, ich weiß, dass ich nichts weiß, dieses berühmte Zitat von Sokrates, das ist ja der erste Schritt. Da würde Epiktet sagen, das ist die Hinwendung zum Guten. Ja, dieses Fundament von Erkenntnistheorie ermöglicht es dir später erst, wahre Erkenntnis auch im Bereich der Ethik zu finden. Und in dem Fall sagt Sokrates dann, ich habe es versucht, ja, ich habe versucht, ihnen klarzumachen, warum sie noch kein Wissen haben oder warum sie auf der falschen Fährte sind, warum sie nur Meinung haben. Und gut, wenn ihr mich dafür umbringt, dann ist es so. Ja, und das ist auch der letzte Punkt. Dieses Zitat bringt auch sehr schön, einfach ist einfach Ausdruck dieser stoischen Gelassenheit. Ja, dann da gibt es eine sehr schöne Stelle bei Epiktet, die auch ein bisschen skurril ist mit dem Bart, wo er sagt, entweder du nimmst deinen Bart ab, weil als Zeichen des Philosophen oder wir müssen dich hinrichten lassen. Und dann antwortet Epiktet darauf, naja gut, du tust, was du tun musst. Also ich behalte meinen Bart, weil ich bin Philosoph und das ist für mich Ausdruck dessen. Auch in dem Fall, okay, wenn Anitos und Melitos der Meinung sind, sie müssten mich töten, dann sollen sie es tun, weil sie können mir eben dadurch nicht schaden. Also wie gesagt, das ist einfach nur mal, dass man sieht, dass dieses Zitat aus einem platonischen Dialog eben auch im Nukleus auch so ein bisschen als Mantra benutzt werden kann, ja, Anitos und Melitos. Das ist auch, wenn einer ärgert, dann kann man sagen, ja, Anitos und Melitos. Das sind, also die wenigsten wollen einen wirklich an den Kragen, aber ich sag mal so, es gibt ja auch im Straßenverkehr viele Anitos und Melitos, die einem dann die Vorfahrt nehmen und dann muss man sich immer darauf besinnen, ja, es ist nicht wert, sich darüber aufzuregen. Aber natürlich auch wieder, Alex, du würdest jetzt sagen, auch wieder ein Notfallmedikament, was man bereit haben muss, was sehr, sehr selten zum Tragen kommt, aber, oder was, wie Epiktet sagen würde, schon die letzte Quintessenz essen, danach kommt nicht mehr viel, außer das eigene Leben zu riskieren. Es gibt viele, viele, viele Situationen, Gott sei Dank, die vorher sind, die bei weitem nicht so dramatisch und existenziell sind. Aber Epiktet würde sagen, man ist darauf vorbereitet.
Also ja, wenn ich Anitos und Melitos mal auf dem Mainzer Spielplatz höre, dann denke ich, dass das einer deiner Jungs eventuell ist.
Ja, wir waren da sehr weise. Meine Frau hat die Vornamen der Kinder entschieden. Da ist sie bis heute auch sehr dankbar. Genau, also das ja, einfach nur mal so als konkretes Beispiel, wie tief man da einsteigen kann und was man da eben teilweise rausholen kann. Genau.
Ja, also volle Ausführung, danke. Das ist ja wirklich super spannend, was so in diesem einen Satz alles an sozusagen aufklappt an Wissen und an ja philosophischen Gedanken. Ja, Alex, wollen wir uns schon der Schlussfrage widmen oder hast du noch was du noch nachschießen wolltest?
Ja, mir ist noch ein Gedanke gekommen, aber der würde vielleicht tatsächlich jetzt auch ein bisschen zu weit führen. So, wir hatten auch ein offenes Versprechen, weil wir nämlich am Anfang gesagt haben, Achtung, Handbuch, tolle Sache, aber vielleicht nicht als Einstiegsgeschenk in den Stoizismus. Und wir hatten ja gesagt, wir wollen zumindest nochmal was dazu sagen, was könnte denn eine Alternative sein, um vielleicht einen niederschwelligeren Einstieg in das Denken und auch so ein bisschen so die Tonalität und die Aspekte, die wir so besprochen haben, im Stoizismus jemand anders illustrieren zu können. Was würde dir da einfallen?
Genau, da habe ich, weil ich es zufällig gerade selber gelesen habe und ein bisschen mal wegkommen jetzt von stoischen Originaltexten, denen wir natürlich allen ans Herz legen, abgesehen von den sehr lesenswerten Büchern, die ihr über den Stoizismus geschrieben habt, die aber natürlich auch wieder, wie ihr sagen würdet, einen gewissen Schwerpunkt abdecken natürlich. Vielleicht als allerersten Einstieg, weil es auch die Dimension eines Handbuchs hat. Das ist auch jetzt dieses Jahr im Reklamverlag erschienen, hat auch schlanke 120 Seiten und heißt, warum weniger gut sein kann. Eine Ethik des Verzichts. Also das ist ein kleines Essay, das eben auch mit ganz knapper theoretischer und historischer Grundlage auch ein paar praktische Bezüge auch wirklich konkret zur Konsum- oder Medizinethik bringt, um es ein bisschen gangbarer zu machen. Genau. Und das ist wirklich ein ganz schöner Einstieg, ist natürlich, hat mir natürlich auch sehr gut gefallen, da gebe ich zu, weil es natürlich auch wieder einen gewissen Bezug zum Minimalismus hat, ganz klar. Aber Anne, für dich auch, Seneca kommt auch drin vor, also zumindest. Und von daher, das ist eigentlich ein ganz guter Einstieg. Und im zweiten Step dann, um damit für mich zu schließen, Call to Action, lest Epiktet, lest die Gespräche, findet den Humor und einfach auch die schönen Bezüge und auch die drastischen, ironischen Aussprüche. Und ich habe sehr viel mitgenommen und kann euch jeden empfehlen, ja, auch mal reinzuschauen.
Ja, super. Also wir werden jetzt auf jeden Fall in die Shownotes mit reinhängen. Dann kann man sich das gleich angucken. Und Anne, würdest du auch noch was empfehlen?
Als Einstieg in Stoizismus. Mhm. Also ich bin ja aus der modernen Stoizismus-Richtung so richtig gekommen. Also ich habe eben mit Massimo Piliucci angefangen und bin großer Fan von Massimo, der ja auch übrigens wiederum großer Epiktet-Fan ist. Also ich persönlich finde How to be a Stoic, ich weiß gerade gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Das war mein erstes Buch zum Stoizismus und da ich danach noch tiefer in das Rabbit Hole kann man es, glaube ich, nicht nennen, aber da ich da die Weisheit der Stoiker, danke, da hast du es, Tino. Da bin ich einfach, da habe ich dann richtig Feuer gefangen, sage ich mal. Insofern würde ich das wahrscheinlich Leuten empfehlen, weil Massimo ja auch so eine ganz spezielle Art hat mit Humor und mit Weisheit und so alltagsbezogen und er hat einfach auch so eine tolle Sprache, finde ich. Also ja, das wäre immer mein Go-To, ehrlich gesagt, wenn man aus der modernen Stoizismus-Richtung so reinstoßen möchte.
Mhm. Und wenn man vielleicht des Lesens gerade etwas überdrüssig ist, kann ich auch nur dir recht geben, Anne, auch Massimo, ein paar sehr schöne TED-Talks gemacht, wo er auch wirklich sehr, sehr schön in den Stoizismus einführt oder ein paar Podcast-Folgen. Also in der Tat, ich hatte es gerade nämlich in die Kamera gehalten, die Weisheit der Stoiker hatte ich damals, war für mich auch der Beginn für meine Epiktet-Ausgabe. Hatte ich 2019 im Sommerurlaub dabei, waren wir in Griechenland und wie gesagt, ungefähr 100 Kilometer, ich hatte es in meinem Vorwort geschrieben, knapp 100 Kilometer Luftlinie von Nikopolis nämlich entfernt und vielleicht ist dann irgendwie der Funke übergesprungen, weil, wie du sagst, sehr schön geschrieben, sehr, sehr, sehr eingängig und hat auch bei mir Lust auf mehr gemacht. Von daher, ja, kann ich nur unterschreiben.
Ja. Ich würde vielleicht noch ergänzen, für mich war die Initialzündung damals William Irvine, The Guide to a Good Life. Und das ist mittlerweile auch übersetzt. Und ja. Ich fand das damals wirklich extrem gut, so von der Praxisorientierung, ne, weil er auch sehr viele Übungen da drin beschreibt. Also für mich ist zum Beispiel so in Erinnerung geblieben, dass er das Einziehen ins Altersheim mit der Verbannung in Rom vergleicht. Und so, also und dann hat er ja noch ein zweites geschrieben, wo es dann auch darum geht, wie man mit Beleidigungen umgehen soll und ein Buch über Leidenschaft oder Begehren und so. Also das sind alles drei Dinge, wo ich das Gefühl hatte, dass da sehr viel auch so von dem Denken schon rüberkommt, wenn man jetzt nicht gleich direkt eben ins Handbuch oder andere Dinge einsteigen will.
Das stimmt.
Ja, dann haben wir doch jetzt den Weihnachtsbaum schon voll gemacht mit Büchern unten drunter und ich würde denken, so weit sind wir dann heute gekommen. Ne? Und Tino, vielen, vielen Dank. Das war ganz toll, dass du da warst. Und es macht einfach wahnsinnig Spaß, dir zuzuhören. Man merkt, du bist da richtig tief drin. Und ja, wir müssen dich, glaube ich, unbedingt nochmal hierher holen. Und wir haben ja bisher auch sehr wenig über Musonius Rufus gesprochen. Und vielleicht wäre das auch nochmal eine Gelegenheit, dich zu gewinnen.
Das wäre mir ein Fest da, wenn wir unser Gespräch fortsetzen könnten zu gegebener Zeit. Genau. Vielen Dank.
Gut, also dann danke für heute und damit sage ich dann bis bald, sofern das Schicksal es zulassen wird.
Tschüss. Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann und Alexander Zucker.